gebe zu, ich bin etwas irritiert. Vieles scheint auf den Kopf gestellt zu sein von dem, was ich früher für selbstverständlich, normal und richtig gehalten habe. Was doch wohl Ziel jedes vernünftig denkenden Menschen sein müsste. Rücksichtnahme, Toleranz, Gerechtigkeit, Streben nach Frieden, Demokratie. In den letzten Wochen, Monaten habe ich das Gefühl, wenn ich so die Spitzenleute aus Politik und Wirtschaft weltweit sehe und höre, oder werde ich einfach nur langsam zu alt? Naja, der Predigttext für heute, er stammt aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 3, beschreibt so etwas wie einen christlichen Lebens- und Verhaltenskodex. Gilt der nur in einer bestimmten Zeit oder in einer bestimmten gesellschaftlichen Situation? Wisst ihr was, entscheidet das doch einfach selbst. Ich lese ihn mal vor. 1. Petrus 3, die Verse 8 bis 17, also ausnahmsweise mal nicht Paulus, sondern Petrus. Und noch etwas möchte ich euch sagen, schreibt er, und das gilt für alle. Haltet einmütig zusammen. Nehmt Anteil am Leben des anderen und liebt einander als Geschwister. Geht barmherzig miteinander um und seid nicht überheblich. Vergeltet nicht Böses mit Bösem, droht nicht mit Vergeltung, wenn man euch beleidigt. Im Gegenteil, bittet Gott um seinen Segen für den anderen, denn ihr wisst ja, dass Gott auch euch dazu berufen hat, seinen Segen zu empfangen. Es heißt doch in der Heiligen Schrift, wer sich am Leben freuen und gute Tage erleben will, der achte auf das, was er sagt. Keine Lüge, kein gemeines Wort soll über seine Lippen kommen. Von allem Bösen soll er sich abwenden und Gutes tun. Er setze sich unermüdlich und mit ganzer Kraft für den Frieden ein. Denn der Herr sieht mit Freude auf solche Menschen, die nach seinem Willen leben und hat immer ein offenes Ohr für ihre Bitten. Allen jedoch, die Böses tun, stellt sich der Herr entgegen. Und wer sollte euch Böses tun, wenn ihr euch mit ganzer Kraft für das Gute einsetzt? Doch selbst wenn ihr leiden müsst, weil ihr nach Gottes Willen lebt, könnt ihr euch glücklich schätzen. Darum fürchtet euch nicht vor dem Leid, das euch die Menschen zufügen, und lasst euch von ihnen nicht einschüchtern. Allein Christus, den Herrn, sollt ihr ehren. Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn euch andere nach der Hoffnung fragen, die euch erfüllt. Begegnet ihnen freundlich und mit Respekt. Ihr sollt ein gutes Gewissen haben. Dann nämlich werden alle, die Lügen über euch verbreitet haben, beschämt sein. Sie werden erkennen, dass sie Menschen verleumdet haben, die in der Verbundenheit mit Christus ein vorbildliches Leben führen. Es ist doch besser, wenn Gott es so will, für das Gute zu leiden, als für etwas Schlechtes. Seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, geschwisterlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort. So beginnt unser Predigttext nach der klassischen Übersetzung Martin Luthers. Ach, wäre das schön. Aber so ist es nicht. Ganz im Gegenteil. Wenn wir einmal hinschauen, was Menschen an Schuld auf sich geladen haben im Laufe der ganzen Geschichte, ich möchte es mal ganz absichtlich in schillernden Farben malen, das Meer von Blut, der Ozean von Tränen, die Unmenge an Grausamkeiten und Unbarmherzigkeit und oft mit dem Kreuz auf der Fahne. Da führt eine breite Blutspur durch die Jahrhunderte, über die Heidenmission, oft weniger mit Wasser, sondern mehr mit dem Schwert, über den Dreißigjährigen Krieg, der die Bevölkerung Europas im Namen der Religion bis auf 5% dezimiert hat, über die großen Kriege des letzten Jahrhunderts mit Millionen Toten, Gefallenen, Vergasten, Gefolterten, bis hin zu den Kriegs- und Krisengebieten unserer Tage, dem Morden und Brandschatzen allenthalben. Und immer wieder sind es doch Gläubige, wenn auch nicht selten fanatische Menschen. Zugegebenermaßen heute eher unter dem Halbmond, früher aber durchaus auch unter dem Kreuz, die immer wieder mitverstrickt sind in das Leiden, das Leid und die Trauer anderer, die selbst foltern, verjagen, töten, Geiseln nehmen, Waffen herstellen oder damit zumindest ihr Geld verdienen. Seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, geschwisterlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort. Ach, wenn es nur das wäre, woran es hapert, dass wir nicht mitleidig wären oder nicht geschwisterlich genug. Aber es geht, weiß Gott, um Schuld anderer Größenordnung. Manchmal meint man doch, wenn man die Nachrichten auch nur eines Tages hört und sieht, Gott könnte das doch eigentlich nicht mehr länger dulden. Er müsste doch endlich dreinschlagen und dem ein Ende machen, was da alles verübt wird und denen, die es verüben. Aber bevor wir uns nun vielleicht mit einem Seufzer auf den Lippen in unseren Stühlen zurücklehnen und denken, gemessen daran sind wir ja doch nicht so schlecht, möchte ich auch das noch hinzufügen. Einmal oder wiederholt geschieht auch in unserem unmittelbaren Umfeld Böses. Da müssen wir es erleiden oder andere müssen es durch uns erleiden, schwere Stunden oder großen seelischen Schaden nehmen. Durch ein unbedachtes Wort, durch eine falsche Rechthaberei, durch eine unaufmerksame Unbarmherzigkeit, manchmal gar nicht beabsichtigt, zumindest nicht in ihrer Tragweite der Konsequenz. Zum anderen wissen wir aus dem Neuen Testament schon, wer seinen Bruder oder seine Schwester nur einen Narren schimpft, ist laut Jesus des höllischen Feuers schuldig. Wie gut fühlen wir uns noch, wenn wir das ernst nehmen? Und schließlich, also das behaupte ich jetzt einfach mal, wollen wir doch darüber hinauskommen. Möchte doch jeder von uns mehr als nur das, was uns Gesellschaft und Welt so als normal vorgaukeln. Das kann doch nicht unser Alibi sein, dass wir nur die Bosheit anderer, die übergroße Schuld zu allen Zeiten der Weltgeschichte hinweisen und dann sprechen, warum soll ich im Vergleich dazu noch bei der Wahrheit bleiben, nicht meinen Vorteil suchen, den geraden Weg gehen, wo mit dem Krummen doch vielleicht viel besser zurechtzukommen ist. Ich glaube, so können und dürfen wir nicht sein. Wenigstens wir möchten doch, oder nicht, aufrichtig bleiben. Wenigstens an uns sollen die Mitmenschen doch noch Halt finden und einen echten Nächsten. Wenigstens du, behaupte ich, willst doch in Jesu Spur bleiben, oder nicht? Und ich will einer sein, an dem Gott seine Freude hat. Das ist doch so, oder? Aber da ist auch wieder die andere Seite. Es kann schon den Mut nehmen, tagtäglich sehen zu müssen, wie skrupellos Zeitgenossen über das Leid und manchmal auch die Leichen anderer hinweggehen. Nicht, dass uns das dazu führt, nun auch rücksichtslos und gemein zu werden, das meine ich nicht. Aber es kann uns, wenn ich mich in dem Spiegel anschaue, ist das jedenfalls so, leicht unwichtig und gleichgültig werden, ob wir nun angesichts dieses übermächtigen Gegenübers gut und christlich sind oder schlecht und unchristlich. Wann hast du dich, Hand aufs Herz, das letzte Mal gefragt, was kann ich denn schon ausrichten bei all der Ungerechtigkeit unserer Tage? Ich habe mir diese Frage schon öfter gestellt. Vor dem Hintergrund dieser Gedanken ist mir ein anderer Vers aus unserem Predigtext sehr wichtig geworden. Vers 12. Die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Mögen es vielleicht auch nur wenige sein, und ich bin mir da gar nicht so sicher, die in unserer Zeit der Sache Gottes treu bleiben. Petrus sagt, ihr Tun wird von Gott gesehen. Selbst wenn die Schar der Gläubigen vielleicht doch abnehmen mag, ich weiß es nicht, umso wichtiger, wenn man es denn in eine mathematische Formel pressen wollte, ist es, wie die wenigen im Namen Gottes auftreten. Es ist ja gerade umgekehrt, als wir zuerst denken, was die, wie soll man sie nennen, echten Christen, wiedergetauften gläubigen Christen, Arno und Andreas sagen nur, du Armer, wenn man jetzt aufzählt, was so die richtigen Christen alles sein sollen. Also wenn Christen, denen ihr Glaube wertvoll und wichtig ist, das tun, was Gott möchte, dann wird das nicht unwichtiger, nur falls sogar ihre Zahl kleiner wird, sondern im Gegenteil, dann wird das gerade noch bedeutsamer. Eine Illustration fällig, ihr habt sie vor 3 oder 4 Wochen gehört. Da haben Inge und Thomas an dieser Stelle die Fürbitte Abrahams für Sodom gelesen und ich glaube sogar ein Stück auch erläutert wahrscheinlich. Ne? Diese uralte Geschichte im Alten Testament fängt mit einem Zwiegespräch zwischen Gott und Abraham an. Abraham bittet Gott, ob er die sündige Stadt Sodom, da scheint wohl kein Zweifel dran zu bestehen, dass es da zuging wie bei Sodom und Gomorra, dass er sie erhält, wenn nur 50 Gerechte da drin sind. Und Gott lässt sich darauf ein. Und dann fällt Abraham ein, naja, es könnten ja nun auch, ne, wenn es nur 40 sind, 30, 20 und nur 10? Ja. Das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Gott lässt mit sich feilschen, da geht es zu wie auf dem Berberbazar. Was will uns das sagen? Dass Gott unsere Fürbitte, unser Beten ernst nimmt. Er sieht auf das Handeln der Gerechten und er hört auf ihr Gebet. Auch wenn uns dieses kulturelle Bild im Hintergrund ein bisschen schräg erscheinen mag. Klar, wir wissen, dass am Ende die Stadt doch zerstört worden ist. Es waren also offensichtlich nicht mal 10. Aber es geht doch um etwas ganz anderes. Gott hätte die Stadt verschont, wären es auch nur 10 Gerechte gewesen, die in ihr wohnten. Wir können also, und jetzt darum geht es ja um uns, nicht mehr sagen, was bedeutet das schon, ob ich nun noch bei Gottes Sache bleibe, ob ich noch meinem Glauben entsprechend zu leben versuche. Alles ist vielleicht daran gelegen. Ja, mit der Geschichte von Sodom können wir sagen, das bin vielleicht gerade ich. Das sind vielleicht gerade du und ich, die dafür sorgen, dass Gott die Menschen in meiner Umgebung noch mit der nötigen Zeit ausrüstet, dass sie sich noch für ihn entscheiden können. Jo, vielleicht erscheint das jetzt dem einen oder der anderen etwas zu hoch. Die Latte ist schwer zu überspringen, ja. Aber solchem Denken muss ich Vers 12 entgegenhalten. Die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Es sind offensichtlich nicht die Großen, die Mächtigen, die Gewaltigen, die Reichen an Kraft und Geld, sondern es sind die wenigen, die Kleinen, die Zielgruppen der Seligpreisung Jesu in Matthäus 6, die Geringen, aber die Gerechten. Oder sagen wir es besser, weil dieser Begriff ja auch schon wieder missverständlich ist, die von Christus Gerechtfertigten. Das sind Gerechte, ne? Nicht diese hier. Das sind ja gerade die mit den Fahnen. Ne? Die nicht. Die von Christus Gerechtfertigten, um deren Willen Gott, ich sage es so, wie die Bibel es sagt, noch kein Feuer regnen und sein Gericht noch nicht über uns kommen lässt. Und beim Thema Gebet fällt mir schließlich noch etwas ein, was ich dann immer gerne denke. Ob es nicht wirklich, tatsächlich und vor allem die Beter sind. Die vielen anderen, die das gar nicht wissen oder auch nur ahnen, das Leben erhalten und damit die immer neue Möglichkeit, doch noch zu Gott zu finden. Wer könnte das bewerkstelligen, außer die Beter? Die mit der großen Klappe wie ich? Wenn ich nicht gleichzeitig bete, forget it. Wie Abraham vor Sodom treten Beter für ihre Mitmenschen ein, die selbst nicht mehr beten, nicht mehr glauben, nicht mehr die Sache Gottes hochhalten. Und jetzt wird's klamm. Wer weiß, vielleicht gab es ja auch in unserem Leben, in deinem und in meinem, solche Zeiten, über die uns nur das Gebet anderer hinweggeholfen hat. Scheiß BSA-Wert, ne? Wie gut das Gemeinde betet. Es geht nicht um unser Verhalten und unser Verdienst, wenn es heißt, Gott sieht auf die Gerechten, die von Christus Gerechtfertigten, sondern es geht darum, dass er in uns Beter findet, die so handeln, zu handeln versuchen, wie sie gebetet haben. Wie Menschen grundsätzlich und überhaupt vor Gott ihr Leben allein Jesus Christus verdanken und seinem Opfer am Kreuz. So verdanken vielleicht auch wir unser Leben der Fürbitte und der Fürsprache anderer vor Gott. Davon bin ich überzeugt. Und wir verdanken ihnen damit nichts Geringeres als das, was wir heute sind. Unseren Glauben, was aus uns noch wird und unsere ewige Zukunft. Noch einmal, seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, geschwisterlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Nein, es ist ganz und gar nicht unwichtig, ob wir uns noch bemühen, geschwisterlich und barmherzig zu sein. Daran hängt vielleicht ohne Übertreibung die ganze Welt und dass auf dieser Erde noch Menschen leben können. Laut genug schreit ja das Blut und Leid von unendlich vielen Milliarden Opfern zu Gott. Milliarden und Abermilliarden Gründe sind da für Gottes Zorn zwischen Golgatha und Auschwitz und manchem, was uns jetzt noch einfallen mag. Aber Gott sei Dank. Gott sieht die Gerechten. Er hört ihr Gebet. Im Gebetskreis und zu Hause. Welch ungeheure Macht ist den Betern gegeben. Und welche Verantwortung.